Willkommen zum UWorkZ-Podcast von meinem Vater.
Heute mit Michael Ehlers. Viel Spaß!
Was mir wichtig ist, ist Authentizität. Du hast ja gesagt, meine Vision ist es, echtem Wissen und echtem Können eine Stimme zu geben. So, und das heißt, dass ich das, was ja in den Menschen drin ist, wirken lasse und da nichts erfinde oder nicht irgendeinen Unsinn baue.
Wer etwas zu sagen hat, sollte reden können. Das ist das Motto von Michael Ehlers, dem deutschen Rhetorikexperten, Keynote-Speaker, Autor, Executive Coach, Comedian und vieles, vieles mehr. Und ich bin sehr, sehr happy, dass er heute im New Work Chat Podcast zu Gast ist. Mein Name ist Gabriel Rath, ich hoste das hier seit 2018, freue mich, dass ihr wieder mit am Start seid. Heute Episode 304, es geht um Rhetorik, die hohe Kunst der Kommunikation. Michael ist seit 30 Jahren im Game. Er kommt, so wie ich, aus dem hohen Norden, allerdings nicht aus dem schönen Mecklenburg-Vorpommern, sondern aus dem auch nicht ganz so schlechten Schleswig-Holstein. Humor, ihr hört schon raus, gehört auch zu dieser Folge und ist auch ein wichtiger Teil von Michaels Arbeit. Er ist sogar mit einem Comedy-Programm unterwegs und seinem alter Ego Hein Hansen. Vielleicht habt ihr ihn auch schon mal erlebt. Er ist ja als Speaker durchaus sehr oft und viel unterwegs. Und wir sprechen natürlich auch über die Arbeit von Michael, die er macht. Er ist der Kopf hinter dem Zentrum für Rhetorik am SGMI Management Institut St. Gallen und hat mehr als 9 Bücher geschrieben, beziehungsweise er ist gerade am 10. und am 11. dran. Wir sprechen auch über seinen Klassiker Rhetorik, die Kunst der Rede im digitalen Zeitalter. Da geht es unter anderem um den amerikanischen Präsidenten Donald Trump und den darf er aktuell auch wieder oft analysieren, nicht nur den, sondern auch andere politische Köpfe wie Friedrich Merz oder Wladimir Putin. Die werden im TV, also auf RTL und anderen Sendern, regelmäßig analysiert von Michael Ehlers. Vielleicht habt ihr das auch schon mal mitbekommen. In der heutigen Folge geht es allerdings nicht nur um einen Rhetorik-Deep Dive, sondern es geht tatsächlich auch um einen waschechten Schnack von 2 Nordlichtern, 2 Fischköppen. Es geht um seine Begegnung mit der Ostseesparkasse Rostock. Es geht um Microdosing LSD im Silicon Valley. Und vieles, vieles mehr. Viel Spaß bei dieser vielfältigen Unterhaltung, bei diesem besonderen Podcast. Wir hören uns dann am Ende nochmal wieder. Und damit moin und willkommen zu meinem Podcast New Work Chat. Freue mich sehr, dass Michael heute da ist. Schöne Grüße aus Deutschland, Norddeutschland, besser gesagt Rostock City.
Ja, ich freue mich. Moin. Schön, dass wir schnacken können, wir zwei.
Du bist allerdings ganz woanders heute.
Ja, ich bin in Dubai. Ja, dort habe ich den kompletten Januar verbracht und verbringe noch und habe hier Coaches, die zu mir kommen und wir machen Unternehmercoaching. Und ich habe mich auch selber coachen lassen, weil hier in Dubai die Leute sind, die die Zukunft programmieren und handeln. Und das ist sehr, sehr spannend. Sehr viel gelernt.
Ja, schön, dass du da bist, dass du dir die Zeit nimmst, denn du hast einen vollen Terminkalender. Ein Date jagt das nächste. Die meisten veranstaltest du auch noch selber. Da werden wir heute mal ein bisschen reingucken. Du stehst für das große Thema Rhetorik, hast da extrem viele Bücher, 9 Bücher oder wie viele hast du geschrieben?
9.
Einige. Freue mich, dass wir heute mal so ein bisschen auch in deine Story gucken können und schauen, was wir heute auch von dir lernen können. Als erstes gibt es die Einstiegsfrage hier im Podcast. Meine 11-jährige Tochter Mathilda spricht dir das Intro ein und hat dich jetzt schon introduced sozusagen. Und du darfst ihr im Gegenzug mal erklären, was du so machst.
Ja, ich bin im Kern Rhetoriktrainer. Zu mir kommen Unternehmer, Unternehmerinnen, Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, Menschen aus Film, Funk, Fernsehen, immer mehr Influencer und lassen sich in der Kunst der Rede ausbilden. Und das geht los mit der freien Rede, die üben wir auf Mallorca. Dann tauchen wir die Dialektik ab in Barcelona, das sind alles Präsenzseminare. Dann geht's hier nach Dubai oder nach Nordzypern, wo wir auch in eine andere Kultur abtauchen, weil wir uns in dem Teil, wo wir noch tiefer in die Dialektik eintauchen, in die angewandte Dialektik, den Perspektivwechsel brauchen der anderen Kultur. Und wir schauen in Themen wie Ethnozentrismus rein, warum wir glauben, dass wir in der richtigen Kultur groß werden, was natürlich völliger Quatsch ist. Und in Teil 4 zerlege ich die Leute dann emotional letztendlich komplett. Nein, ich zerlege sie nicht. Sie sind so stabil, dass ich sie nicht mehr zerlegen kann. Das machen wir dann in Mexiko.
Also ist es eigentlich viel mehr als Rhetorik?
Ja, viel mehr, weil die Rhetorik sich gewandelt hat. Du kannst heute nicht mehr in ein Seminar gehen, also das gibt's natürlich noch, ist ja klar. Du gehst in ein Seminar und kriegst die Werkzeuge geschult und danach weißt du dann, wie ich Blickkontakt halten soll, wohin mit meinen Händen, habe meine Redestrukturen. Nur ist der Redner, ist die Rednerin dann authentisch? Und wir sind im Social-Media-Zeitalter, da ist vorbei, dass ich mich wie ein Lehrer auf die Bühne stelle und von oben herunter den Leuten erkläre, wie die Welt funktioniert. Heute ist das Einzige, was die Menschen sehen wollen. Und durch das viele Senden, Senden, Senden auf allen verschiedenen Kanälen haben die Menschen eine viel höhere Schulung für die Wirkungsweise und authentische Wirkungsweise von anderen Menschen, was dazu führt, dass das heute nicht mehr reicht, nur Sicherheit auszustrahlen. Ich muss meine Persönlichkeit strahlen lassen. Und was ist nötig, um die Persönlichkeit strahlen zu lassen? Ich muss mich erstmal selber
kennen. Ich muss ihn erstmal kennen, genau. Wir wollen natürlich auch dich noch ein bisschen kennenlernen. Also ich glaube, viele kennen dich auch, die hier zuhören und haben dich entweder auf einer Veranstaltung schon mal gesehen oder auf den sozialen Netzwerken bist du unterwegs oder haben schon mal ein Buch von dir gelesen. Aber wir gucken mal so ein bisschen, wo du herkommst. Du kommst ja auch aus dem Norden, allerdings nicht aus Mecklenburg-Vorpommern, sondern aus dem Nachbarland.
Ja, aus dem richtigen Norden, wie wir sagen. Für uns seid ihr ja schon Süditalien. Ich bin Schleswig-Holsteiner. Genau. In der Nähe von Kiel an der Ostsee groß geworden. Viele kennen Werner, diese Zeichentrickfigur. Ja, die wurde gemalt von Brösel. Ja. Der heißt mit richtigen Namen Röttger Feldmann und wohnt in Schönkirchen im Kreis Plön, das südlich von Kiel. Und der hat seinen Red Horrex Porsche Killer 100 Meter Luftlinie vor meinem Klassenzimmer gebaut. Ah. Das ist kein Witz. Und früher haben wir alle geschnackt, wie Werner, ne? Werner oder was, weiß ich. Und das war auch eine schöne Zeit, wenn man alle so ein bisschen wild. Da bin ich groß geworden. Als Sohn, drittes Kind, da war noch eine Schwester dazwischen, also zweiter Sohn von einem ehemaligen Landwirt, der wiederum war der älteste von 12 Kindern. Entsprechend weißt du, dass ich eine Menge Cousins und Cousinen habe. Und die Bauernhöfe gingen alle pleite und unsere auch, weil er brannte und es keine Feuerversicherung gab. Und dann ist mein Vater in den öffentlichen Dienst gegangen. Damit haben wir dann ganz früh alle schon gearbeitet in der Gastronomie. Wir hatten nie Geld, aber trotzdem ein traumhaftes Leben, alter Bauernhof, alles da, was man braucht. Da bin ich mit 15 aus der Schule, habe ein Handwerk gelernt. Ich bin gelernter Maler und Lackierer Geselle. Alle haben gedacht, das ist gut, eine gute Idee, weil mein Vater so begabt war in handwerklichen Dingen. Ich allerdings habe zwei linke Hände, ich kann gar nichts, ich kann nicht mal eine Tasse unfallfrei einkippen, war so eine blöde Idee. Trotzdem hat mir der Meister angeboten, mein Nachbar halt, ne, und der mochte, wie ich Fußball spiele, das ist auch eine Wahrheit. Der hat mir angeboten, seinen Laden zu übernehmen, weil ich schnacken konnte. Und ich habe es zum Glück nicht gemacht, seine Tochter hat es gemacht, die hat es auch fantastisch gemacht und ich bin dann einen ganz anderen Weg gegangen. Über die Bundeswehr an das Thema Verkaufen geraten, nebenbei noch in der Politik, Bundeswehrführungskraft, Verkaufen, Politik, überall ist Kommunikation der absolute Schlüssel, so kam ich zur Rhetorik. Vera Beckenbiel kennengelernt. Die hat mich völlig inspiriert und umgehauen mit der Art und Weise, wie sie Wissen präsentiert, gehirngerecht. Seitdem bin ich Neurowissenschaftsfan und dann nahm alles so seinen Lauf. Also starker Wille, purer Zufall, jetzt bin ich Rhetoriktrainer. Bumm.
Das ist long story short, aber vielleicht gibst du uns noch mal so ein bisschen Einblick, wie und warum bist du Unternehmer geworden?
Ja, weil ich musste. Also ich bin heute doch kein Unternehmer. Ich bin echt schlecht in solchen Dingen. Also wenn es so um Genauigkeit geht und Buchhaltung und diesen ganzen Quatsch. Ich war immer zu blöd zum Steuern sparen zum Beispiel. Also ich bin, glaube ich, ein miserabler Unternehmer. Aber wenn du was machen willst, kreieren willst, musst du dich ja in diesen deutschen Bürokratie-Moloch Unternehmertum reinwerfen. Ne? Also blieb nichts anderes übrig. Zum Glück habe ich irgendwann kapiert, dass ich ja nicht alles selber machen muss. Am Anfang hatte ich diesen Anspruch. Ich bin auch so erzogen worden, dass man alles selber macht. Dann habe ich mir immer mehr Leute genommen, die mir die Arbeiten abnehmen, die ich nicht so gerne mache. Naja, und dann bin ich irgendwann auch Multiunternehmer geworden. Ich weiß gar nicht, an wie vielen Firmen ich jetzt beteiligt bin oder die ich selber betreibe. Das ist schon ein Haufen in den unterschiedlichsten Bereichen, aber das eher, weil ich es muss. Unternehmer bin ich nicht aus Leidenschaft, aber Trainer, Keynote-Speaker und Coach, das bin ich wirklich aus voller Leidenschaft.
Ja. Und Autor. Ja, Bücher sind ja oft so die Grundlage für Vorträge, ne? Also zumindest ist es bei einigen das Geschäftsmodell.
Ja, ich hatte damals einen Podcast, ich habe 2008 angefangen mit dem Elas Rhetorik-Podcast. Damals gab es zwei Rhetorik-Podcasts, heute glaube ich gefühlt 20.000, ich habe keine Ahnung. 3 Millionen Abrufe, nur Schüler und Studenten haben den gehört, ich habe keinen einzigen Kunden gewonnen. Und dann kamen so die Bestseller-Autoren der Zeit auf mich zu, Hans-Uwe Köhler, Alexander Christiani, und habe gesagt, ich schreibe ein Buch. Und ich habe gesagt, was soll ich mit dem Buch schreiben? Wenn ihr 10.000 Bücher verkauft, habt ihr einen Bestseller und tut so, als wenn ihr was wert. Ich habe 3 Millionen Abrufe. Ja, aber wie oft rufen dich die Medien an? Wie viele Kunden kaufen bei dir? Und da kam ich dann ins Grübeln nach diesen cleveren Fragen. Und dann kam ein Verleger auf mich zu. Viele vorher haben es schon versucht, muss ich sagen. Aber der hat mir quasi eine Artikelsammlung von mir auf den Tisch gelegt und hat gesagt, fällt dir was auf? Ich sage, ja, so meine Artikel. Nee, sagt er, das ist ein Buch. Ach so, sag ich, so geht das. Und dann habe ich gecheckt, wie es geht, habe 9 Bücher selber geschrieben und bin auch Buchcoach. Im letzten Jahr sind 5 Spiegel-Bestseller erschienen, die alle in meinem Haus entstanden sind, aber wo nicht mein Name draufsteht, wo ich mit einem moderierten Prozess, das ist ja nur ein Kommunikationsprozess, das Wissen aus meinem Gegenüber heraushole. Und dann haben wir einen Prozess, das ist kein Ghostwriting, wir nennen das anders, wir nennen das Copywriting, indem wir über Interviews das Wissen aus den Autorinnen und Autoren rausholen und es glücklicherweise schaffen, durch einen einfach genialen Menschen, dem Thomas, das dann in Schriftform zu bringen, sodass die Leute, die das Buch nachher lesen, das Gefühl haben, Mensch, das ist jetzt wirklich hier der Text von Gabriel oder von der Susanne oder wer auch immer da erschienen ist. Ja. Also einmal die Technik kapiert und dann haben wir da auch ein kleines Business draus gemacht.
Du hast mal gesagt, du möchtest echtem Wissen und echtem Können eine Stimme geben. Jetzt werden aber auch viele Bücher geschrieben, wo man sich fragt, braucht es das denn jetzt auch noch? Es wurde doch schon alles gesagt, nur noch nicht von jedem. Woran siehst du, ob jemand überhaupt wirklich was zu sagen hat? Weil alle behaupten das natürlich, gerade auch auf sozialen Netzwerken, aber es ist ja nicht so.
Jein, Achtung. Jetzt bin ich in den letzten Jahren sehr intensiv in diese Influencer-Bubble eingetaucht. Und ich hatte wahrscheinlich dieselben Vorurteile, die viele heute auch noch haben. Und deswegen habe ich da völliges Verständnis für. Da ist zum Beispiel irgendein hübsches Mädchen, das hat zufällig auch Brüste. Die verdeckt sie manchmal wenig und macht Fotos auf Instagram und findet dann 100.000.
Mit philosophischen Sprüchen.
Ja, und findet dann 100.000 von Followern. Und ganz ehrlich, ich habe auch gedacht, das ist es. Nur hatte ich das Glück, dass die Sarah Anna Liv, eine ganz frühe Instagram-Influencerin, 500.000 Follower, Modeunternehmerin damals, heute Coach für Ernährung, in mein Seminar kam und ich habe gesehen, wie die geackert hat. Also bei der Bildgestaltung ging es los, damals gab es noch nicht Videos so richtig bei Instagram. Dann aber das Community-Management, wie sie die Leute dabei hielt, das war richtig Arbeit. Und da habe ich auch gesagt, das will ich gar nicht. Ne? Und entsprechend erfolgreich war ich auf Instagram, nämlich gar nicht. Jetzt sind viele weitere gekommen, Unternehmer-Influencerinnen wie Vivian Wysocki, die hat eine Firma, die heißt Saint Says und die geht weltweit durch die Decke, also ganz stark in den USA, verkauft fair gehandelte und hergestellte Strumpfhosen und überhaupt ziemlich sexy Unterwäsche mit Botschaften drauf, wie zum Beispiel Mom, I am a rich man, das ist die Antwort von Cher auf die Frage ihrer Mutter, willst du dir nicht mal einen reichen Mann suchen? Und da sagte Cher, die Sängerin, Mom, I am a rich man. Und so, I'm not your babe und solche Sprüche sind auf den Dingern drauf. Wie die das macht, was die sich für arbeiten, ihren Content zu erstellen, um quasi hintenrum ihr Produkt zu bewerben, aber sie ist auch noch Polit-Influencerin, da siehst du keine nackige Haut auf ihrem Profil, atemberaubend. Und da habe ich schon auch so ein Gefühl gekriegt für die Business Cases. Und dann ist mir hier aus Dubai die Mia und der Tarek über den Weg gelaufen und die haben mich komplett umgehauen. Tiefgang, sehr, sehr hübsche Frau, zweifelsohne, jedoch auch sehr bedeckt in ihrem Content. Und sie liefert Nutzen für eine klare, kleine und definitiv benannte Zielgruppe. Und als ich gehört habe, dass die 35 Angestellte haben, die weltweit remote für die arbeiten, da bin ich vom Stuhl gekippt und hatte jetzt zum Glück die Chance, mal tief in ihr Unternehmen zu schauen. Und ich muss ganz klar sagen, das sind die Unternehmer der Zukunft. Die wissen ganz genau, wie der Hase läuft, was die Leute für Bedürfnisse haben, wie Weiterbildung der Zukunft aussieht. Da musst du nicht einen Typen fragen wie mich, der 52 ist. Da musst du jetzt mal zu den 30-Jährigen gehen, die Selfmade-Millionäre geworden sind. Und das schon über einen längeren Zeitraum tolles Geschäft betreiben, das wirklich Substanz hat. Viele aus meiner Generation lehnen das ab und so, so Quatsch und so. Nein, du musst da mal hingucken, was die machen. Das ist richtig gute Arbeit. Bin sehr, sehr beeindruckt von denen.
Ich hatte ja kürzlich Paul Ripke hier im Podcast, der ja auch Influencer ist. Und wir haben auch darüber gesprochen, was bedeutet das eigentlich für ihn? Und er sagt, naja, Influencen kann ja auch bedeuten, dass du einen guten Einfluss hast, dass du vielleicht den Leuten Mut machst oder ne, dass du sagst, Leute, probiert da mal was aus. Ich probiere selber was aus. Er macht das ja so, dass er sich auch viele sportliche Challenges setzt und dann die Leute mitnimmt auf diesen Weg und auch eine gewisse Verbindlichkeit natürlich herstellt und es dann auch durchziehen muss. Aber klar, er kriegt sofort die Resonanz, wenn das die Leute nicht gut finden, dann schreiben die das rein oder entfolgen einfach und so hat er unmittelbar die Rückkopplung und entwickelt das Ganze so und trotzdem ist es interessant, wenn wir auch nochmal auf Rhetorik kommen, wie auch auf Social Media natürlich kommuniziert wird. Es ist ja sehr, sehr locker raus und ja, oft natürlich eine zeitgemäße Sprache. Also ich bin ja auch Vater von 3 Töchtern. Ne? Meine beiden Älteren sind 11 und 15. Da merkt man schon auch, dass die viel diesen Influencern folgen. Und die Sprache prägt sich dann ja sogar in den Alltag der Jugendlichen. Also weit geht es ja auch. Aber wie guckst du so als Rhetoriktrainer und Coach drauf, dem Sprache sehr wertvoll ist?
Ja, was mir wichtig ist, ist Authentizität. Du hast ja gesagt, meine Vision ist es, echtem Wissen und echtem Können eine Stimme zu geben. So, und das heißt, dass ich das, was ja in den Menschen drin ist, wirken lasse und da nichts erfinde oder nicht irgendeinen Unsinn baue.
New Work Chat Werbung.
Support für diesen Podcast kommt von Open Up, der All-in-One-Plattform für mentales Wohlbefinden und mentale Gesundheit für eure Mitarbeitenden. Tatsächlich wird mentale Gesundheit immer wichtiger. Das ist eines der Top-Themen rund um unser Fokusthema Zukunft der Arbeit und immer mehr Unternehmen vertrauen jetzt auch auf Anbieter wie Open Up, denn hier gibt es jetzt die Möglichkeit, sich weiterzubilden zu dem Thema und auch sich helfen zu lassen in Gesprächen mit ExpertInnen. Open Up bietet PsychologInnen, mit denen man sich verabreden kann in Online-Sessions. Man kann dann über all die Themen sprechen, die man auf dem Herz hat und das ist dann tatsächlich auch eine Erleichterung. Ich habe es auch schon kennenlernen dürfen und hatte einige Sessions mit einer Psychologin. Bei mir ging es um das Thema Stress und Fokus. Wie setze ich den? Und vielleicht ist es bei euch was ganz anderes. Schaut euch das gerne mal an auf openup.de/unternehmen. Probiert es mal aus, lernt es kennen. Und wenn ihr sagt, das ist was für eure Company, dann gibt es den 13. Monat geschenkt für alle, die den New Work Chat Podcast hören. Gebt es einfach an, wenn ihr bei Open Up dabei seid, wie ihr drauf gekommen seid.
Werbung Ende.
Und ich bin ja Experte für die Medien. Zu mir kommt jetzt NTV, RTL, ARD, ZDF und sagt, Elas, mach mal eine Analyse von dem Politiker. Also Putin zum Beispiel.
Ja.
So, da hat er jetzt ein Statement gemacht, hat er die Wahrheit gesagt oder nicht. Dann kommt das Team in mein Institut, bauen ihr ganzen Kladderadatsch auf, Licht, Maske, eine Stunde sind die am Ackern. Dann stellt mir die Journalistin eine Frage, sagt, wie sieht das aus? Ich ratter in 1,30 ab, wie ich die Dinge sehe. Sie dreht sich um zu ihrem Kameramann, der nickt, sie bauen wieder ab eine Stunde und dackeln ab. Da gehe ich so in diesen Hochstatus. Die Leute wollen jetzt einen Experten, der weiß, wie es ist. Deswegen trete ich auch so auf. Ich weiß, wie es ist. Ich sage es, wie ich es sehe. Ja. Nach bestem Wissen und Gewissen dann wird das gesendet und gut. Und so habe ich zum Beispiel versucht, Social-Media-Content zu machen. Das klickt nicht. Nicht auf Instagram und nicht auf TikTok. Wenn ich aber so schnack, wie mir die Schnauze gefallen ist, den Norddeutschen mal wieder rausholen lasse und sage, pass mal auf, Rhetorik bedeutet übrigens.
Ja. Ne?
Und wenn du folgenden Tipp beachtest, dann kannst du sogar deine Mutter überzeugen, weißt du so.
Ja. Ne?
Diesen alten Werner-Schnack quasi zurück. Dann auf einmal, zack, sind die Leute da. Und was ganz Spannendes, ich habe die Führungskräfte dieser Influencerin trainiert. Die haben sich meinen Account angeguckt und haben gesagt, Michael, das bist ja gar nicht du. Ich sage, wie, das bin ich? Ich, natürlich bin das ich. Was denkt ihr, was das ist? Ein KI-Avatar? Nee, sagen die, da ist so ein Oberlehrer, so, der von oben herabschnackt. Wenn wir mit dir hier im Seminar agieren, das macht so viel Spaß. Wir haben Freude am Arbeiten. Du bist so lustig. Warum bist du das nicht auf Social Media? Ich sage, da bin ich doch auf Social. Nein, war ich nicht. Und darum geht es ja, mal hinzuhören, wie funktioniert denn das? Diese Dinge, neue Werkzeuge, haben neue Erfolgspunkte, wie man sie betreibt. Und das, was ich im Fernsehen gemacht habe, jahrelang, das habe ich auf Instagram gemacht und es funktioniert nicht. Ja. Jetzt höre ich mal auf junge Leute und lass mir von dem mal erklären, wie es geht und jetzt funktioniert es. Und das ist Rhetorik, dass du nämlich im richtigen Kanal die richtige Kommunikation findest, um beim Gegenüber anzukommen. Punkt aus. Und auf der Bühne, in der Lanxess Arena vor 14.000 Leuten eine Keynote halte, ist das eine andere Situation, als wenn ich ein Interview für NTV gebe, ist es eine andere Situation, als wenn ich ein Reel für TikTok und Instagram produziere. Und zu kennen, zu wissen, wie der Gegenüber tickt, das ist das absolute A und O. Und das ist Rhetorik. Jetzt die Persönlichkeit, das eigene Wissen, das Können, seine echten Erfahrungen scheinen zu lassen und aus der Fülle des Gemütes erzählen zu können aus seinem Leben. Das ist Rhetorik.
Du hast jetzt kürzlich auch Elon Musk analysieren dürfen, ne? Bei seiner Rede. Macht dir das auch Spaß? Weil das wird wahrscheinlich ja auch häufig angefragt. Bitte nochmal Trump, bitte nochmal das. Und andererseits kennst du dann diese Person ja auch mittlerweile. Ne?
Ja, gerade bei Trump ist es ja so. Also ich habe, als er gewählt wurde, habe ich gedacht, Gott sei Dank, die doof, die Amis. Dann habe ich gedacht, Mensch, ist gut, in meinem Buch Rhetorik, das liegt da rechts von dir, glaube ich.
Ja, ja, das liegt hier.
Es gibt ein Kapitel Rhetorik aus dem Weißen Haus und da geht es um Trump. Und was hat sich verändert an Narrativen von Obama und Kommunikationsstil zu Trump? Mit welchen Methoden arbeitet der Populist und von der Persönlichkeitsstörung her ein pathologischer Narzisst? Da sind sich viele Ärzte einig.
Ja.
Wie agieren die und wie arbeitet er? Mit welchen Methoden? Wie kann ich das erkennen? Wie kann ich damit umgehen? Und da habe ich gedacht, naja gut, jetzt ist er wahrscheinlich 4 Jahre Präsident, jetzt habe ich immer noch ein passendes Kapitel dazu, brauche ich kein neues Buch schreiben. Ne? Scherz beiseite. Manchmal nervt's. Also Putin habe ich echt schon irgendwann keine Lust mehr zu gehabt. Fürchterlich einfach, sich das überhaupt anzuschauen. Und ich schaue es mir dann ja wirklich ganz an und sehr, sehr bewusst an und achte auch auf Kleinigkeiten. Und manche Szenen schaue ich mir 4-mal an. Auf der anderen Seite, dadurch, dass ich das so viele Jahre mache, stecke ich echt fast in diesen Menschen drin, sodass ich eben auch sehr schnell sehr viel sehe. Mhm. Und ich schaue auch nur genau hin, wenn die Medien mich darauf hinschubsen, so wie jetzt ein Schweizer Radiosender gesagt hat, war das jetzt ein Hitler-Gruß, den der Musk da gemacht hat oder nein? Meine Antwort ist klipp und klar, klipp und klar. Nach allem, was ich über Rhetorik und Körpersprache weiß und auch über seine Krankheit Asperger, ja, war einer. So, wir werden die Grenzen des Machbaren verschoben und das muss auch benannt werden, weil da bin ich auch sauer auf viele andere Experten, die dann meinen, boah, vielleicht verliere ich da an Kunden oder an Ansehen oder was, nur weil ich Klartext spreche. Nein, wenn die Dinge so sind, wie sie sind, dann muss es auch benannt werden. Ich stelle mich damit natürlich auch der Kritik und die kriege ich reichlich von unterschiedlichsten Institutionen und Leuten, aber das gehört zum Job eben dazu. Aber ich habe nun mal diesen Beruf, dass ich mich tagtäglich um nichts anderes kümmern kann, so wie ein Pilot jeden Tag nichts anderes macht, wie ein Flugzeug zu fliegen, Chirurg nichts anderes macht, als in Menschen rumzuschnippeln, ist mein Thema eben Kommunikation. Und dahinter steckt jetzt auch die Verantwortung, aus meiner Sicht zumindest bin ich so erzogen worden, dann etwas zu sagen, wenn etwas auffällt. Und deswegen mache ich es meistens immer noch gern.
Dann haben wir natürlich in Deutschland auch die Situation, die politische Situation, ohne dass wir jetzt da zu tief in das Politikthema reingehen, aber die Rhetorik ist interessant, weil es ist ja nicht so, dass sie uns mitreißt. Also selten bei den Politikern, Politikerinnen. Das vermissen wir manchmal, weil wir das im Ausland zumindest, sieht es manchmal so aus, erleben wir es eher. Und in Deutschland ist es oft sehr langweilig und auch nicht authentisch. Und irgendwie würde ich mir wünschen, dass du da mehr Leute coachst. Aber es muss ja auch von ihnen kommen. Hast du da noch Optimismus?
Nein, habe ich nicht. Überhaupt nicht. Ja, können wir doch beim Namen nennen. Ich habe auch Politikberatung gemacht, viele Jahre. Politiker begleitet der strategischen Kommunikation. Ich wurde nie schlechter bezahlt im Sinne von, die haben nicht pünktlich bezahlt, egal von welchen Parteien als in der Politik. Und wir haben richtig was geleistet in der Zeit dort. Nein, ich glaube, dass es allerhöchste Zeit ist. Wir haben so viele Probleme und die wirtschaftlichen Probleme sind etwas, die mich wirklich stören. Ich sitze hier in Dubai in der Monarchie und denke, Respekt. Also die machen hier wirklich fast alles richtig. Ende der Geschichte. Und wir machen halt tatsächlich alles falsch im Augenblick. Wir haben eine Diskussion, die im politischen Randspektrum die Mitte-Diskussion und die Mediendiskussion leitet. Wir haben es nur noch zu tun mit Extremisten, Fundamentalisten und mit Ideologen. Und alle drei Gruppen zählen wir zu der dunklen Triade der Kommunikation. Das sind Menschen, die Hybris haben, zu meinen, zu wissen, was richtig und was falsch ist. Und als Rhetoriker bin ich da eher bei Sokrates, der sagte, ich weiß, dass ich nichts weiß. Ja. Ich will mich allerdings bemühen, in den Bereichen, wo ich die Chance habe, arbeiten zu dürfen, dem Wissen zumindest näher zu kommen. Aber ich weiß, dass ich nichts weiß. Und je älter ich werde und desto mehr ich lerne, desto mehr weiß ich, dass ich nichts weiß. So, und jetzt kommen da so Leute daher, die uns erzählen, ja, wenn wir jetzt die Grenzen zumachen, dann sind unsere Probleme gelöst. Naja, weißt du, bei jemandem, der Angst hat, bei dem hier im Gehirn Kampf, Flucht, Schockstarre, Zusammenrottung, das sind die vier Stressreaktionen, die der Mensch hat, laufen, der sagt, oh, das ist eine schnelle Lösung für ein Problem, das mir im Augenblick Angst macht. Zack, hat er eine Entscheidung getroffen, eine politische. Dass das funktioniert, das wissen wir seit Jahren. Psychologie der Massen ist ein Buch, das wir alle gelesen haben. Nur damit lösen wir natürlich keine Probleme. Und mir fehlt der Aufstand der Anständigen, die einfach mal sagen, stopp jetzt an der Stelle und wir müssen mal laut werden und die Diskussion wieder wegholen. Die sich als Anständige aufspielen, sind selber Ideologen, Klimaideologen bei den Grünen, die uns als Sprachpolizei alleine die Idee, hallo, in einer freien Gesellschaft zu sagen, ab sofort habt ihr die Menschen so anzusprechen. Und alles andere, du kriegst keinen Job mehr im Fernsehen und hier nicht. Da kannst du, sorry, da hau ich jetzt mal echt in die Kerbe, da kannst du ja gleich kauft nicht beim Juden an die Wand schreiben. Also in der Konsequenz ist das, was die Nazis gemacht haben, wirklich was ganz anderes. Ich weiß das auch. Und trotzdem ist die Herleitung nicht so weit hergeholt, wenn uns jemand erzählt, wie wir uns zu verhalten haben. Wie ich mich verhalte als freier Mensch in einer freien Welt, entscheide ich zufällig immer noch selbst. Und wenn ich es für richtig halte, ich halte übrigens viel davon für richtig, zu gendern, dann mache ich das. Und es haut mir überhaupt keinen Zacken aus der Krone, wenn ich von Teilnehmenden spreche, als von meinen Teilnehmern. Haut mir keinen Zacken aus der Krone. Und ich habe mir angesprochen, wie klug ist das rhetorisch. Aber diese Cancel Culture, die jetzt hinten dabei rauskommt, das ist das Ideologische und das ist falsch. Und wir laufen hier komplett gegen die Wand. Extremismus in welcher Form auch immer, rechts katastrophal, wie links ebenso katastrophal, das wissen alle, die in der DDR groß geworden sind und sich mal wirklich erinnern, wie es damals war, eingesperrt zu sein in einem Land, nicht raus zu können, nicht konsumieren zu können, in einem System, das komplett zusammengebrochen ist, das haben viele offensichtlich vergessen. Diese Extreme, die bringen uns nichts, aber wenn wir eine freiheitliche Gesellschaft bauen mit Regeln, die dafür da sind, die Freiheit zu ermöglichen und nicht unser Handeln bis auf die Straße herunter durchregeln, dann sind wir doch auf dem richtigen Weg. Aber wir haben das irgendwie vergessen und sind nur noch in ideologischen Diskussionen. Klima. Ich kaufe natürlich klimagerecht rein. Wenn ich fliege, fliege ich CO2-neutral. Ich habe ein Zertifikat, ich bin klimapositiv. Alles richtig und alles wichtig. Ich kann die Wissenschaft oder die Ergebnisse der Wissenschaft nicht leugnen. Dennoch, Klima ist kompliziert und komplex. Und wenn ich etwas weiß, dann, dass der Mensch in der Lage ist, komplizierte Systeme zu beherrschen. Ich weiß, dass der Mensch in der Lage ist, komplexe Systeme zu beherrschen. Es gibt keinen Menschen, der in der Lage ist, Systeme zu beherrschen, die kompliziert und komplex sind. Klima ist beides. Und deswegen ist alles das, wenn die sich hinstellen, so ist das und wir müssen jetzt das tun, falsch. Wenn wir uns aber hinstellen, ich erlebe das hier in den Vereinigten Arabischen Emiraten, und sagen, okay, wahrscheinlich wird die Welt sich verändern, das hat sie schon immer getan, und jetzt wird sie erhitzen und das wird zu Problemen führen. Geh mal hier in das Museum of the Future.
Hast du ja einen Post zu gemacht.
Ja, und in diesem Museum of the Future siehst du eine ganze Abteilung, wo es nur um das Thema geht, wie leben wir in Zukunft. Und die haben dort in Lösungen gedacht. Diese Lösungen sind unternehmerische Lösungen, wo Unternehmer sich hinstellen und Wissenschaftler und Unternehmer sich zusammentun und sagen, okay, was können wir denn tun und bauen, damit das Leben für den Menschen und die Tiere und überhaupt auf diesem Planeten in Zukunft möglich ist. Und du gehst da durch und sagst, okay, wow, das ist toll. Da hat jemand mehr. Und wir Deutsche, wir reden über Probleme, 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 Probleme und kriegen überhaupt gar keinen Fokus mehr auf die Lösung. Während die hier über Lösungen sprechen, weißt du, was hier eine Wohnung kostet? Eine einfache Einzimmerwohnung in Dubai, da zahlst du 4.000 Euro im Monat Miete. Und diese Stadt wächst und wächst und wächst. Noch vor 3 Jahren hast du dieselbe Wohnung für 2.000 Euro gekriegt. Mhm. Ich weiß nicht, wo das hinführen soll. Das wird keine Linie sein. Das wird wie alles andere auch in Wellen passieren. Ja. Aber insgesamt wächst das hier. Kluge Leute, richtig kluge Leute kommen hier zusammen, arbeiten gemeinsam an Lösungen. Und noch was, und das ist etwas, was wir in Deutschland komplett gegen den Strich geht, die arbeiten hier nicht so, wie wir Arbeit verstehen. Die machen Sachen. Ich habe die gearbeitet. Ich habe immer Sachen gemacht. Und ich treffe hier auf junge Leute, die Generation, worüber wir in Deutschland so motzen, Generation Y, Generation Z, die haben Bock und die machen Sachen. Die gucken nicht auf die Uhr. Die sind widerstandsfähig und die geben Vollgas. Und das mit Freude und so einer Grund Entspannung, die sie in sich tragen. Das macht wirklich Spaß. Und das macht mir in Deutschland große Sorgen, dass wir das irgendwie verlernen und irgendwie Scheingefechte führen. Wir waren mal das Land der Dichter und Denker. Dichten können wir nicht mehr, außer ein paar Rapper. Denken können Denken verlieren wir gerade auch, weil wir uns in Ideologie, Fundamentalismus und Extremismus verlieren. Das geht in die falsche Richtung, dagegen müssen wir was tun.
Mich würde auch mal interessieren, was du sagst, was wir dem Populismus entgegensetzen können. Also wir reden ja immer über positive Narrative, über eine Vision, eine gute, wünschenswerte Zukunft, dass wir diese Geschichten mehr erzählen. Aber die verfangen ja offensichtlich nicht so wie die Panikmache und die Angstmache, die über den Populismus kommt. Aber was würdest du als Rhetorikexperte sagen? Was können wir denn tun in der Kommunikation?
Wir haben Anfang 2025 Wahlkampfzeiten und ich sehe, dass Mitteparteien mit populistischen Positionen gerade punkten. Da ist ein fürchterlicher Kindermord passiert in Aschaffenburg und das laute Getöse, klar, die Leute sagen, und ich auch, tief traurig, wie kann sowas passieren? Wie kann man diesen Typen immer noch frei rumlaufen lassen? Wo schon klar ist, der ist gewalttätig. Da läuft natürlich wirklich viel, viel falsch in unserer Gesellschaft. Und jetzt ist das natürlich ein gemachtes Nest für die Populisten. Und der Erste, der laut schreit, ist aber eigentlich kein Populist, sondern Mittepolitiker. Das war Friedrich Merz. Weiß ganz genau, dass er damit jetzt punktet und ein paar Prozentzahlen für die Wahl wahrscheinlich einkauft. Ob er die hält, wird sich dann zeigen. Aber das ist das, was funktioniert. Und das ist genau das Gegenteil von dem, was wir machen müssen. Wir müssen mit Anständigkeit arbeiten. Wir müssen wieder leuchtende Vorbilder in die Gesellschaft holen. Und hier müssen Unternehmer zum Beispiel, Familienunternehmer, die seit Generationen teilweise machen, schaffen, investieren, forschen, Arbeitsplätze schaffen. Dafür brauchen die viel Geld. Und die Linksextremen schreien, wir müssen denen das Geld wegnehmen, was völlig krank ist, weil die müssen auch mal Krisenzeiten überstehen, wie Finanzkrise, wie Corona-Krise. Und da sind viele an ihre Ressourcen rangegangen. Sie mussten da rangehen, aber haben ihre Familie, ihre Firmen stabil gehalten. Und darum geht's. Und diese Leute, die sind viel zu ruhig, weil wir in Deutschland schnell neidisch sind, sobald der Unternehmer die Nase raushält aus dem Fenster. Das wird aber besser, dank sozialer Netzwerke und insbesondere auf LinkedIn. Die müssen die Nase raushalten und müssen einfach mal wieder anfangen zu sprechen. Sie müssen mit ihren Mitarbeitenden sprechen und denen klar machen, pass auf, ich sorge dafür, dass du an jeden ersten dein Gehalt aufs Konto kriegst und du sorgst dafür, dass ich das zahlen kann. Das ist nämlich der Deal, den wir hier haben. Ich Unternehmer und du Angestellter. Ich voll im Risiko und du hast ein geringeres Risiko. Mit Sozialversicherung und allem drum und dran. Und das ist ein gutes und ein faires System, das wir hier haben. Aber wir müssen ja auch mal rausgehen und den Leuten klipp und klar sagen, also wenn ich rauskriegen würde, dass einer meiner Mitarbeiter ein Extremist ist, dann würde der bei mir nicht mehr weiter arbeiten. Ende der Geschichte. Vorher allerdings schnappe ich mir die Person und rede mal mit denen. In Corona-Zeiten waren wir alle unter Dauerstress. Und im Stress funktioniert dieses Gehirn nicht mehr. Kampfflucht, Schockstarre, Zusammenrottung regiert. Und unter Stress habe ich keinen Zugriff auf mein Wissen und mein Können. Auf alle Erfahrungen, die ich in meinem Leben gemacht habe. Und da haben sich Leute in der Zusammenrottung in Kommunen zusammengewürfelt, die dann auf die Straße gegangen sind und da Demonstrationen gemacht haben und abstruseste Verschwörungserzählungen geteilt haben, wo du als vernünftig denkender Mensch sagst, sag mal, habt ihr noch alle Latten am Zaun? Die Antwort ist nein. Trotzdem ist es nachvollziehbar und menschlich. Und wenn wir keine intellektuelle Elite haben, die das verstehen, dass der Mensch so funktioniert, um sie dann behutsam abzuholen, sie anzunehmen, statt sie zu bekämpfen und zu beschimpfen, ihnen Schritt für Schritt den Weg zurück in die Gesellschaft zu leiten, dann werden wir eine weitere Spaltung haben. Und wir haben bereits ein gutes Beispiel, wo es schiefgegangen ist, nämlich Ostdeutschland und Westdeutschland. Als die DDR kapeister gegangen ist, weil sie einfach nur pleite war, und Helmut Kohl und Genscher viel richtig gemacht haben, um diese Wiedervereinigung nach vorne zu bringen und die Mauer endlich einzureißen. Da haben sich die Wessis...
Das hat doch David Hasselhoff gemacht, dachte ich.
Ja, genau. Da haben sich die Wessis, ohne dass sie tatsächlich was dafür geleistet haben, aufgespielt wie eine Siegermacht und den anderen erklärt, so läuft das jetzt hier.
Ja.
Statt mal hinzuhören und die Menschen mitzunehmen und vor allen Dingen die intellektuelle Elite aus den neuen Bundesländern, wurde komplett behandelt wie Idioten. Und dass daraus eine Spaltung erwächst, die über Generationen hält, ist einfach normal. Wann lernen wir denn endlich mal wieder aufeinander zuzugehen und gemeinsam Dinge zu machen? Da muss viel Kommunikation passieren.
Ja.
Bei den Parteien sehe ich schwarz, weil diese Parteisysteme so stabil sind, dass sie Innovationen von außen eigentlich nicht zulassen. Sie sind aber völlig überholt. Ein Mensch, der was auf dem Kasten hat, in der Gesellschaft, der in irgendeinem Fachbereich irgendetwas weiß und politisch viel leisten könnte, hat überhaupt gar keine Chance, in jeglicher Partei eine schnelle Karriere zu machen. Weil du musst dich hier hochdienen, Plakate kleben, Kugelschreiber verteilen bei Wahlkämpfen, dich irgendeinem Bundestags- oder Landtagsabgeordneten an den Hintern kleben, dem nach dem Mund reden, damit du dann möglichst, wenn er irgendwann mal abdankt, der Nächste bist, der auf einen dieser Listenpöstchen kommt. Und dann hast du ja ausgesorgt für den Rest deines Lebens. Und weil du ausgesorgt hast, musst du dich natürlich auch nicht mehr so richtig anstrengen. Das Gefühl habe ich in der Zeit.
Ja. Systemisch. Das ist so schade, ne? Ich spreche ja mit vielen Menschen, die was unternehmen, ob jetzt im Unternehmen oder ob die ein eigenes Unternehmen haben. Und dann kommen wir immer mal wieder auf Politik. Und wenn ich dann manchmal die Frage stelle, warum gehst denn du nicht in die Politik, wenn du Zukunft gestalten willst? Auf die Idee komme ich doch nicht. Also das will keiner machen. Ich würde es auch nicht machen. Aber gleichzeitig wäre es gut. Es wäre aber gut. Eigentlich, wenn es mehr machen würde. Aber
also in dem Augenblick, wo wir es machen würden, würde ja das politische System uns erst, dafür gibt es ja genügend Beispiele, wird uns das politische System erst klären, dass es uns nicht will. Und damit sind wir in einer der kompliziertesten Forschungsgebiete, die es gibt, nämlich die Systemtheorie. Der Letzte, der es noch gut erklären konnte, war Professor Kruse. Den kennen wir doch, der hat uns damals das Internet erklärt. Leider viel zu früh verstorben. Davor hatten wir so tolle Leute wie Luhmann und so. Wir haben immer noch tolle Soziologen wie in Jena hier Hartmut Rosa, Resonanztheorie, die uns wirklich schulen können, um Systeme auch mal zu verstehen, menschliches Verhalten besser einordnen zu können. Aber Systeme haben grundsätzlich eine Tendenz zur Stabilisierung. So, jetzt nehmen wir mal ein Beispiel. Wir gehen mal ein bisschen zurück in der Zeit. Die SPD verlierte massiv an Wählergunst und ist von einer Volkspartei im Grunde genommen zu einer Splitterpartei verkommen. Sigmar Gabriel, toller Mann, toller Politiker, ich mag den. Kluger Typ, der die Dinge beim Namen nennt, hat etwas übernommen, hat nicht ins System eingegriffen und die Partei ging weiter den Keller runter. Und jetzt kam eine Politikerin, die sich nie in einem Wahlkreis selber zur Wahl gestellt hat. Die wurde weder als Bürgermeisterin noch als Landrätin noch sonst, sondern ist eine reine Listenpolitikerin, die nur in die Partei hineingearbeitet hat, sich in der Liste hochgekämpft hat. Sie wurde auf einmal Nummer eins. Das war Frau Nahles. Im Grunde genommen hast du jetzt eine Partei übernommen, die mal irgendwann, glaube ich, sogar mal eine absolute Mehrheit hatte und jetzt irgendwie bei 14-15% rumkriegt. Und jetzt musst du doch sagen, so würde ein Unternehmer denken, das Ding müssen wir neu aufstellen. So, die Frage, das ist jetzt einfach mal vom Menschen her gedacht, ne? Welchen Grund hat ein Mensch, ein System zu verändern, das dich gerade zur Nummer eins gemacht hat? Welchen Grund hast du, dieses System zu verändern?
Genau, die Bewahrungskräfte sind dann da.
Damit sind wir bei der. Damit haben wir die Antwort auf ganz viele Probleme. Kein Mensch würde doch heute ein Schulsystem bauen, wenn wir es jetzt neu bauen könnten, so wie es derzeit ist. Wir haben Lehrer, die keinen Bock haben, wir haben Schüler, die keinen Bock haben, wir haben Eltern, die keinen Bock haben. Alle finden das Ergebnis blöd, aber wir machen einfach weiter. Weil es ein System ist, das sich von innen heraus nicht erneuert. Rate mal, welche Berufsgruppen sich am wenigsten mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigen. Hm? Richtig, Pädagogen. Die haben es ja nicht nötig, die wissen ja alles. Ne? Schlimm. Ne? Die müssen alle mal einen Persönlichkeitstest machen ins Coaching und aber so richtig auf links gedreht werden. Passiert nicht, wird nicht passieren. Da können wir jetzt Appelle brüllen, wie wir wollen. Dieses System ist so stabil und hat Leute geschaffen, die da oben etwas zu sagen haben, die dafür sorgen, dass es stabil bleibt, weil jede Instabilität sie von ihren Posten fegen würden. Ja. Gesundheitssystem, Pflegesystem, Politik ganz generell, ist überall dasselbe. So, was passiert, wenn diese Systeme aber jetzt nicht mehr funktionieren, wie es derzeit die Politik macht? Politik kommt ja nicht mehr beim Bürger an. Ich zahle mit einem Höchststeuersatz. Meine Kinder gehen auf Schulen, wo ich sage, entschuldigt bitte, aber das große Geschäft macht ihr bitte zu Hause. Auf die Toilette geht ihr nicht. Ne? Ich fahre auf maroden Straßen. Mit der Bahn kann ich gar nicht fahren, weil da platzt mein Termin. Wenn ich fliege, kommen die Grünen und erzählen mir, dass ich eine Umweltdrecksau bin, weil ich von Nürnberg nach Hamburg fliege. Also rein in meinen Volkswagen und dann geht's halt damit los. Aber da bin ich eigentlich auch eine Umweltsau. Aber mit der Bahn kann ich nicht fahren, weil da kriege ich meinen Termin nicht hin. Früher konnten wir mal Sachen bauen. Jetzt haben wir Stuttgart 21, Flughafen, BER, kriegen wir auch nicht mehr hin. Politik kommt nicht mehr bei mir an. Ich zahle einen Höchststeuersatz, aber ich sage, wofür eigentlich? Da verändert sich nichts. Und jetzt müssen wir einfach vom Menschen her denken. Der Mensch ist egoistisch, ob er intellektueller ist oder nicht. Du kennst diesen lustigen Spruch, wenn du die Wahl hast zwischen unendlichem Weltfrieden und unendlichem Reichtum, in welcher Farbe würdest du deinen nächsten Porsche bestellen? So jeder. So, und jetzt, dass die Menschen spüren, dass was nicht stimmt.
Ja.
Und das ist die Grundlage von Extremismus. Jetzt, weil ich kenne unglaublich viele, übrigens sehr kluge Menschen, die sagen, wo ich wirklich einen Kamm kriege, die sagen, ich werde AfD wählen. Wo ich sage, aber spinnst du? Und die sagen, nee, ich habe einfach die Schnauze voll. Und es geht. Ne, nochmal, ich werde alles versuchen, sie davon abzubringen, von diesem Weg. Aber sie, das, was diese Leute tatsächlich tun, und da gibt es übrigens Sozialforscher, die das längst auch belegt haben, ist, die wählen keine Partei, das sind auch keine Rechtsextremisten, sie wollen nur die Disruption.
Ja, ja.
Und das haben wir in anderen Ländern schon vorgelebt bekommen. Das ist Trump in den USA, das ist der Brexit in Großbritannien. Die Leute wollen endlich Veränderungen. Wenn die Systeme sich nicht von innen verändern, werden sie von außen verändert. Das allerdings wird uns richtig Wohlstand kosten. Leider. Wir könnten es anders machen, aber kriegen wir nicht hin. In die Politik werden du und ich nicht gehen. Mies bezahlt, stehst 24 Stunden, 7 Tage die Woche in der Öffentlichkeit. Jede Gestik, jedes Wort, was du sagst, wird 10-mal im Mund umgedreht. Das funktioniert nicht. Und wenn die Parteien sich nicht von innen heraus verändern, wird da nichts passieren.
Dann lass uns noch mal auf ein etwas schöneres Thema kommen. Humor. Du bist ja auch humorvoll unterwegs. Hast ja auch einen eigenen Charakter entwickelt. Es ist ja sozusagen ein Comedy-Programm, könnte man sagen. Wie kam es denn dazu?
Ja, also meine Persönlichkeit ist so, wie sie ist. Ich habe relativ wenig Regeltreue. Das heißt, im Deep Ocean-Prozess nennen wir das Politeness, der wissenschaftliche Wert. Da gibt es eine 100er-Skala, da habe ich 1. Das hat seine Gründe. Es gibt Situationen, wo das sehr dienlich ist. Wenn es darum geht, neue Ideen zu entwickeln, ist das sehr dienlich, wenn man nicht an alten festhält. Und es gibt viele Situationen, da ist es sehr undienlich, im Straßenverkehr zum Beispiel. Da habe ich schon viel Ärger gehabt, völlig zu Recht. So. Und Menschen, die eine niedrige Regeltreue haben, neigen natürlich auch dazu, schnell neue Perspektiven einzunehmen im Denken. Und wenn wir krasse Perspektiven einnehmen, dann haben wir einen Witz produziert. Und das habe ich eigentlich schon seit meiner Kindheit, dass die Leute über das gelacht haben. Ich habe da oft Schaden von gehabt. Ne? Du kennst diesen Spruch, lieber einen Freund verlieren, als eine Pointe verpassen. Mhm. So manchen Freund wahrscheinlich einen vor den Kopf gehauen. Einfach nur, damit ein Witz produziert wird. Da möchte ich heute auch und versuche ich zumindest deutlich vorsichtiger zu sein. Aber in den Augenblicken, wo Situationen wirklich unerträglich werden, ist Humor nun mal das Werkzeug, das den Menschen die Denkprozesse wieder ermöglicht, weil es dir den Stress, das Lachen nimmt dir das Stress aus dem Kopf und damit springen die Synapsen da oben wieder an. Und ich spreche über ein Thema und habe ja auch ein Buch darüber geschrieben, das heißt Der Fisch stinkt vom Kopf,
ja.
Was das elementar wichtigste Thema ist für ein glückliches Leben, für mentale Gesundheit und auch für Erfolg. Und das ist Eigenmotivation. Wie kriege ich mich jeden Morgen dazu bewegt, mit Spaß und Freude an meine Projekte ranzugehen und sie mit Spaß und Freude zu erledigen? Wenn ich Spaß und Freude habe, haben meistens die Menschen um mich herum auch Spaß und Freude. Und da hilft Humor einfach wahnsinnig. Jetzt, wenn ich jetzt als Experte auftrete, da gibt es so einen rhetorischen Grundsatz, der heißt, dem Clown hört man lieber zu als dem Propheten. Und ich sage denen, was ich wissenschaftlich weiß über das Thema Motivation, dann kann ich den einen oder anderen verstehen, der irgendwann abschaltet und sagt, hier da oben wieder der Lehrer, erzählt mir wieder, wie es ist. Wenn ich aber nicht aus dem Hochstatus komme als Experte, sondern in den Niedrigstatus gehe, ich trete hier als Fischverkäufer auf, ne, fragt dann auch immer das Publikum, welche von euren Kindern haben gesagt, Fischverkäufer ist mein Traumjob. Ne? Bezahlt, Ware riecht übel, musst früh aufstehen und alles nicht so schön eigentlich. Aber gehst du zum Hamburger Fischmarkt, siehst du Verkäufer, die offensichtlich die ganze Zeit so richtig Spaß haben an dem, was sie tun. Und an denen können wir uns wirklich ein Beispiel nehmen. Und wenn ich als Fischverkäufer auf die Bühne komme, haben die Leute keine Angst. Sie haben keine Angst vor dem Content. Sie sagen, okay, das ist ein lustiger Mann. Und dieser Vortrag kippt von einem Comedy-Programm in der Tat, am Anfang ist fast nur Comedy, kippt zu einem wissenschaftlichen Fachvortrag über Motivation auf dem aktuellsten Stand der Gehirnforschung und Wissenschaft. Und immer dann, wenn es richtig wehtut, weil jeder in die Selbstreferenz geht, in die Selbstspiegelung und sagt, da hat er vielleicht recht, da muss ich vielleicht das siehst du ja, den Gesichtern der Leute, ne? Dann lasse ich das noch so eine Sekunde, zwei wirken, damit es richtig schön wehtut. Und dann kommt wieder ein Witz, dass die Leute herzhaft lachen können. Und dann ist die Welt wieder gut. Ja, und das ist einfach ein Programm, das funktioniert seit über einem Jahrzehnt hervorragend. Wird gerne gebucht für Veranstaltungen. Da gibt es halt viel zu lachen. Und trotzdem nimmt halt jeder echt was für sich mit. Ne?
Du hast erzählt, du warst auch mal bei uns in Rostock, bei der Ostseesparkasse. Warst du da auch humorvoll unterwegs?
Ja. Ja, den haben wir ordentlich im Kopf gewaschen. Ja. Euer Vorstandsvorsitzender hat mit mir abends an der Bar, damals habe ich noch Alkohol getrunken, ich glaube, wir haben bis 3 Uhr dort gesessen und uns ordentlich gegenseitig bearbeitet.
Mit Gin Tonic wahrscheinlich oder sowas.
Und das ist vollkommen richtig. Ja. Und am Schluss hat er, das fand ich richtig cool, den Barkeeper abgeworben. Der arbeitet jetzt, glaube ich, bei der Sparkasse.
Ja, ja, als Kontakt, da wurden die Servicepersonal. Ja, Humor ist mir auch immer wichtig, auch beim Podcasting, weil, also ich meine, du kannst ja auch ein Hörbuch anhören, wenn du jetzt mal irgendwo ein Deep Dive machen willst zu einem Fachthema. Aber am Ende ist es ja so eine Art Infotainment, oder? Man möchte was lernen, man möchte aber auch irgendwie eine gute Zeit haben und ein bisschen Spaß dran haben. Und man möchte, ich finde es auch immer so schlimm, wenn, es gibt ja auch Leute, die lachen nie, ne? Das kennst du bestimmt auch. Mhm. Menschen, die nie lachen. Ich frage mich auch immer, was ist da schiefgelaufen? Oder wie kriegt man sie eigentlich zum Lachen? Ich kenne auch Leute, die gucken Komödien, die lachen nicht einmal. Und dann gibt es wieder andere, die lachen sich tot. Also ich frage mich, wie ist das mit dem Humor? Ist das eine angeborene Geschichte oder können wir das trainieren? Wie bringen wir das Leuten bei, die es irgendwie nicht hinkriegen?
Ja, es ist eine kulturelle Geschichte. Und kulturell ist es so, dass wir Deutschen, so sieht uns ja auch die Welt, nicht lustig sind. Punkt.
Ja.
Da gibt es eine schöne Geschichte über Robin Williams, diesen tollen Schauspieler, der sich leider später selber umgebracht hat, weil er eine schwere Depression hatte. Der wurde in Deutschland mal gefragt, Mensch, Sie sind so lustig, die Engländer sind so lustig, die Amerikaner sind so lustig, warum sind die Deutschen denn nicht lustig? Da hat er gesagt, könnte es sein, dass ihr eure lustigen Leute in zwei Weltkriegen alle umgebracht habt? Das ist witzig, oder? Ja, also wir haben schon eine Kultur, die Herleitung ist natürlich anders, preußisch, man tut, was einem gesagt wird. Du bist ein ordentlicher Mensch, du stehst dann auf, dann gehst du zur Arbeit und machst du Feierabend, wenn du deine Arbeit geleistet hast, sagst brav Ja und Amen. Schule, Universität funktioniert so, Beruf funktioniert so. Und in diesem preußischen Befehl und Gehorsam, da ist natürlich nicht viel Platz für Humor. Was nicht stimmt, weil wir hatten schon immer lustige Leute, immer lustige Literatur und immer auch Leute, die einfach ein bisschen weiter gedacht haben als sonst.
Auch wenn man aber so an Leute wie Heinz Erhardt denkt, ne?
Ist das nicht herrlich?
Klassiker.
Der hat ja genau das gemacht. Also Übertreibung ist ja eine Humormethode. Und der hat ja genau das gemacht. Er hat eigentlich den klassischen deutschen das Nachnamegesicht, so ein Postbeamten gemimt.
Ja. Ne?
Und einfach mit seiner Trotteligkeit und Übertreibung ganz, ganz viel Herz, ganz, ganz viel Sprachwitz und Gestaltmöglichkeiten. Hocheloquenter Mann, in Riga, Lettland geboren, in Hamburg groß geworden und kultiviert, hat er dann Gast gegeben. Und ich schaue die Filme mit ihm und Heinz Rühmann und Theo Lingen heute noch gerne, weil es ein schöner, feiner, scharfsinniger Humor ist. Ne? Und da ist der Deutsche dann hingegangen. Entweder ins Kino zum Lachen oder in die
oder
Kneipe.
Oder
in den Keller. In Keller. Und zwar, das ist ja nicht mal blöd, der geht zum Lachen in den Keller, weil wir im Keller unsere Partybuchten hatten. Ne? Bei uns zu Hause gab es sowas auch noch. Da hat Vater sich dann Tresen aufgebaut, da hing die Flasche rum und die Flasche Wodka. Und da war ein Kühlschrank oder sogar ein Fass mit Bier. Und dann kamen die Nachbarn und da hat man am Wochenende sich eingekippt. Und nachdem schön das Nervengift Alkohol im Körper war, dann konnte man auch mal lustig sein. Ne? Ja, schade. Können wir noch ein bisschen dran arbeiten? Es gibt Humortrainer, sogar das Deutsche Institut für Humor gibt es wirklich in Leipzig und da kann man das alles lernen.
Interessant finde ich auch nochmal, du hast gerade Deep Ocean schon angesprochen, das, was du alles noch tust. Das heißt, du hilfst ja auch Menschen dabei, ihre Stärken und Potenziale erst einmal aufzudecken oder zu erkennen, damit man dann auch mit rhetorischen Skills seine Geschichte erzählen kann. Aber das hat ja auch mit Glaubenssätzen zu tun, das hat ja mit ganz viel zu tun. Mich würde mal interessieren, wie du das für dich herausgefunden hast.
Ja, jetzt bin ich seit über 3 Jahrzehnten professioneller Rhetoriktrainer und begleite Menschen in ihrer Entwicklung. Ein Mensch, der in die Situation kommt, wo er merkt, oh Gott, jetzt muss ich auf einmal vor anderen stehen und eine Rede halten, Der musste aber eine ganz schöne Hürde, wenn es in seinem bisherigen Leben bis auf die paar Schulreferate nicht machen musste. Und ich habe im Laufe meiner Rhetorikkarriere eben kennengelernt, dass die Werkzeuge alleine es nicht sind. Sondern ich habe fantastische Rednerinnen und Redner kennengelernt, die ganz wenige rhetorische Werkzeuge haben, aber ein riesiges Herz. Und aufgrund dieses riesigen Herzens mit allen rhetorischen Fehlern auf der Bühne gestrahlt haben. Und in meiner Schule habe ich das verbunden. Das heißt, als erstes geht es in die Herzensbildung und in die Persönlichkeitsbildung. Fange erstmal an und kläre die Frage, wer bin ich? Und da gibt es schöne Seiten. Das sind die Talente, die offensichtlichen, das, was uns gegeben ist, wo wir Spaß dran haben, die Persönlichkeitseigenschaften, die dienlich sind, zum Beispiel für unseren Beruf. Und dann gibt es die unschönen Dinge, die nicht so dienlich sind. Und dann gibt es dahinter noch etwas, was uns bremst, zwei Ebenen. Das eine sind sogenannte limitierende Glaubenssätze, die uns durch Kultur, Erziehung, nicht selten Schule in den Kopf gepflanzt wurden. Und traumatische Erlebnisse, die wir nicht heilen, weil wir es in unserer Gesellschaft nie gelernt haben, an unsere Traumata mal ranzugehen und sie zu heilen, die unser Gehirn verdrängt hat, weil es das machen muss, weil wir sonst nicht arbeitsfähig sind in der normalen Welt. Ja. Wir arbeiten hier mit 10% unseres Gehirns. Hier sitzt unser Bewusstsein im präfrontalen Kortex. Damit nehmen wir die Welt so wahr, wie sie ist. Die anderen 90% arbeiten auch. Und so ein Trauma liegt wie eine Erbse da hinten und steuert dein Verhalten. Und ich bin seit 17 Jahren Dozent an den St. Kellner Management Schulen, seit 3 Jahrzehnten Rhetoriktrainer. Ich habe Top-Führungskräfte in meinen Seminaren, Unternehmer. Und keiner sagt, ich wäre gerne eine beschissene Führungskraft. Keiner. Die gehen ja auch gerade auf Seminare, weil sie gut sein wollen.
Klar.
Und dann lernen sie was und verhalten sich trotzdem wieder wie die Axt im Walde. Und jedes Jahr kommt Gallup und macht eine Meinungsumfrage, fragt die Angestellten, haltet ihr von eurem Chef? Ja, alles Idioten.
Es wiederholt sich ja auch immer dann, ne?
Ja. So, und seit Jahrzehnten ist diese Kurve gleich. Drei Gruppen, die Hochengagierten sind immer nur so maximal 16%, meistens so um die 11. Dann hast du die 60-70%, die machen Dienstag Vorschrift. Und dann hast du unten zwischen 15-25% der aktiv Unengagierten, die gegen die Unternehmensziele arbeiten. Und ich sage, das geht doch so nicht weiter. So, und ich habe eine Erfahrung gemacht. Ich habe ja Trauma behandeln müssen. Ich habe das mit Hypnose gemacht, habe 2 Hypnoseausbildungen. Manchmal auch mit ein bisschen Hokuspokus. So. Da habe ich die Leute ein bisschen reingelegt. Aber wichtig ist, dass man dran glaubt, dann durchgeht und zack ist die Heilung da. Und weil ich mich so lange damit beschäftige und auch immer nach der Suche bin und viel lese, was gibt's neue Methoden, bin ich auf etwas gestoßen, was viele Leute jetzt im ersten Begriff wahrscheinlich erstmal ein bisschen abschrecken wird. Aber keine Sorge, die Wissenschaft ist sich längst einig, es ist super. Psychedelika. Und habe dann nach...
Ja, das habe ich auf deinem LinkedIn-Profil gelesen. Das wollte ich dich auch noch fragen, was es damit auf sich hat. Genau. Weil das klingt ja nach Pilzen und wer weiß was.
LSD.
Ja.
Ja, damit arbeite ich.
Okay, ganz erzähl genau. Mal.
So, ja, jetzt kommen wir zurück. Die Hippie-Bewegung in den 60er Jahren hat sich das Zeug reingepfiffen wie verrückt. Und da ist viel schiefgelaufen, muss man wirklich sagen. Aber schiefgelaufen im Umgang mit Substanz heißt nicht, dass die Substanz schlecht ist. Die Substanz LSD hat keinen einzigen Suchtrezeptor. Du kennst nicht einen einzigen Menschen, der süchtig ist nach LSD. Weil du davon nicht süchtig werden kannst. Okay? Das ist wichtig. Das nächste, wie viele LSD-Tote gibt es? Die Antwort ist kein, weil LSD nicht toxisch ist. Du kannst nicht überdosieren und davon sterben. Das ist eine Besonderheit bei diesem Pilz, der aus dem Mutterkorn gewonnen ist, LSD-25, von Albert Hofmann vor über 100 Jahren entdeckt. Und das als Medikament schon in den 60er Jahren bewiesenerweise bei 2 Themen unglaublich gut geholfen hat. Traumata-Bewältigung, zum Beispiel als posttraumatischen Belastungsstörung oder auch bei Depressionen. In den 60er Jahren waren Depressionen und posttraumatische Belastungsstörung irgendwie noch nicht so publik. Also die PTBS gab es schon durch die Kriege massiv. Und wir Deutschen eine völlig traumatisierte Gesellschaft durch 2 Weltkriege und dadurch, dass wir ein paar Millionen Juden umgenietet haben. Da gibt es nichts zu lachen. Das ist böse und das wird auch vererbt übrigens. Und die Scham, dass wir auch nicht darüber sprechen, ist auch vererbt. Viele Vorträge drüber gehalten über das Thema, schon seit Jahren, als ich noch nicht mit Psychedelika in Kontakt kam. Und damals bereits wusste die Wissenschaft, das ist gut. Aber es gab den War of Drugs aus Amerika. Man hat gesagt, wir müssen gegen diese ganzen Substanzen agieren. Und dann hat man sie verboten. Das erste Mal in der Menschheitsgeschichte, lieber Gabriel, wurden diese psychedelischen Substanzen komplett verteufelt. Dazu gehören Pilze wie Psilocybin, die wachsen auf allen Kontinenten und gehören geschichtlich zu den Ritualen einer jeden Hochkultur, die sich entwickelt hat. Ob es die Wikinger waren, die mit so einem Lächeln und der Axt aus dem Schiff raus sind und die Welt erobert haben. Meistens waren es übrigens gute Händler, die haben ja nicht nur gekämpft. Ob die Mayas es waren, die, glaube ich, auch 7. Jahrhundert Pyramiden gebaut haben mit mathematischen Berechnungen zu den Sternkonstellationen, wo du heute sagst, das gibt's doch gar nicht. Wie haben die das damals gemacht? Alle Hochkulturen, die sich entwickelt haben, inklusive Christen, hatten psychedelische Rituale. Einer hat mit Gott geschnackt und der war auf Pilzen. Moses kam und hat das Meer geteilt. Da sagt jeder, der mal Pilze genommen hat, kann ich. Kann ich auch. Diese ganzen Geschichten, ja, woher kommt das? Ja, ich könnte jetzt stundenlang.
Aber genau, aber wie sieht es in deiner Arbeit damit aus?
So, es gab gibt diesen Trend im Silicon Valley, dass die Manager dort Microdosing nimmt. Das heißt, die nehmen eine ganz kleine Menge LSD. Jetzt springt das Gehirn an, das ist das, was passiert, die Neuroplastizität steigt, also dein Gehirn geht tatsächlich ein bisschen an und dein Herz geht ein bisschen auf. Du kommst so ein bisschen mehr ins Gefühl hinein. Ein eigentlicher Normalzustand bei einem gesunden Menschen. Bei uns Präfor-Monstern, die wir in der heutigen Welt regieren, wir wollen alles kontrollieren. Wir können nicht alles kontrollieren und geraten deshalb auch in psychische Krankheiten. Früher hat der Mensch auf seinen Körper gehört, haben wir so ein bisschen verloren. Diese Körperkonnektivität entsteht aber wieder durch die Substanzen. Und klar, die Silicon Valley Manager machen das, weil sie meinen, damit leistungsfähiger zu sein. Allerdings, Leute wie Steve Jobs, Elon Musk auch, die haben sich alle auch mal richtig was reingeworfen und haben auch Trips gemacht und dabei auch Lösungen gesehen, die sie vorher im normalen Wachleben nicht gesehen haben. Jetzt kommen wir zum heilenden Prozess. So ein traumatisches Erlebnis. Meine Mutter wurde zusammengeprügelt von meinem besoffenen Onkel, da war ich 6 Jahre alt. Ich war dabei. Ich konnte mich nicht, 43 Jahre nicht an dieses Ereignis erinnern. Es war komplett aus meinem Gehirn gelöscht. Was macht das Gehirn, damit dieses Kindergehirn weiter funktionieren kann?
Als Stressbewältigung sozusagen.
Das Ding liegt aber in deinem Kopf wie eine dunkle Erbse und steuert dein Verhalten, ohne dass du es weißt. Ich habe, als meine kleine Tochter 14 Jahre alt war, von ihr die Rückmeldung gekriegt, Papa, deine Mikroaggressionen nerven mich. Das hat wehgetan. Aber sie hatte recht. Wenn ihr oder ihrer Mutter oder ihrer Schwester in meinem Beisein irgendjemand auch nur verbal aus meiner Sicht eine Ungerechtigkeit angetan hat, bin ich durch die Decke gegangen und habe rhetorisch nicht souverän reagiert. Punkt. So, woher kommt das? Ich wusste es nicht. Dann habe ich so eine LSD-Reise gemacht, eine begleitete, und habe es dann in der Integration nach der Reise, war diese ganze Geschichte mit meiner Mutter wieder da. Und ich sage, na klar,
krass.
Was ist das denn? So, was passiert? Wenn du einen richtigen Trip hast, übrigens, nehmt kein LSD, Leute, gleich mal Disclaimer.
Ja, wollte ich gerade sagen.
Das, was wir machen, beginnt mit einer klinischen Anamnese. Ein Arzt, der sich auskennt, klärt, darfst du es nehmen? Ist das okay? Dann gibt es 3 vorbereitende Coachings. Und dann gibt es einen Triptag mit 2:1 Begleitung, einem Coach und einem Trip-Coach und einem Trip-Sitter in einem Raum, wo du safe bist. Und es kann nicht, also es kann sein, dass schreckliche Bilder hochkommen. Das ist sogar gewollt manchmal. Meistens ist es ziemlich lustig, aber manchmal ist es auch gewollt. Aber du kannst nicht hängen bleiben, das können wir ausschließen und so. Ich will den Rahmen jetzt nicht sprengen. Ich will nur sagen, was passieren kann oder was definitiv passiert. Die Neuroplastizität, die Konnektivität deines Gehirns steigt massiv. Alle Gehirnbereiche fangen auf einmal an, miteinander zu kommunizieren. Deswegen rauscht da auch etwas an dieser schwarzen Erbse, an deinem Trauma vorbei in dem Gehirn. Und jetzt ist was. Im normalen Leben spüren wir Freude, wie wir beide. Wir haben gerade Spaß am Schnacken. Jetzt haben wir keinen Ärger, keinen Schmerz, keinen Frust. Und wenn wir jetzt Frust und Ärger und Schmerz fühlen, dann ist kein Platz mehr für Freude. Das heißt, wir haben im normalen Leben so eine Wippe. Ärger oder Freude. Ärger oder Freude. Wenn du LSD nimmst, passiert Folgendes. Du spürst auf einmal beides. Und der Schweizer Wissenschaftler, tolles Buch, Higher Self, Professor Dr. Gregor Hasler, hat das als Helioskop-Effekt beschrieben, was dort passiert. Du rauschst an deinem traumatischen Erlebnis vorbei und spürst auch wieder auf so einem Trip den ganzen Schmerz, den du damals gespürt hast. Und weißt du was? Sogar noch intensiver.
Aus dem Unterbewusstsein.
Übrigens, wer mal tatsächlich in psychischer Behandlung war, in psychiatrischer Behandlung, in der richtigen Therapie war, der weiß, Schmerzbewältigung gibt es nur einen Weg, durch den Schmerz durch, nicht weglaufen. Du musst einmal durch. Dahinter ist die grüne Wiese, da ist die Heilung, da ist die Welt schön. Aber dieses Durch fällt vielen so schwer. Wir sind es einfach gewohnt, wegzulaufen vor unserem, was saudumm ist. So. Aber wir haben es kulturell so gelernt. Dafür kann keiner was. Entschuldigung, wenn ich jetzt sage, saudumm. Es ist gesellschaftlich saudumm. Ja, ja. Es hat nichts mit dem zu tun. Und der LSD rauscht du jetzt dran vorbei und spürst diesen ganzen Schmerz. Oh, und gleichzeitig spürst du die Freude. Ey, Respekt für meine Eltern, das damals gemanagt haben. Wie die das von mir als, also meine, ne, auch meine Eltern haben viele Fehler gemacht. Deren Eltern waren kriegstraumatisiert. Opa war Nazi, weiß ich heute. Alles nicht so lustig. Die hatten viel zu durchstehen. Und deswegen ist es auch okay, dass sie nicht alles richtig machen. Aber wie sie das gemanagt haben, wie meine Mutter dort verprügelt wurde von meinem Onkel, also richtig zusammengeschlagen, Hut ab. Und das spürst du auch. Und jetzt passiert Folgendes, dieses traumatische Erlebnis, das bisher wie so eine Erbse ohne Konnektivität zum präfrontalen Kortex in deinem Gehirn lag und dein Verhalten steuert, hat auf einmal neue Verbindungen. Wir sind durch den Schmerz durch, wir haben die Schmerzheilung und wir haben gleichzeitig die positive Verbindung. Und wie ein Helioskop, das in die Sonne schaut und alles rausfiltert, was schädlich ist fürs Auge, weil das Auge würde verbrennen, wenn wir ohne Helioskop die Sonne schauen, das Schädliche wegfiltert, so filtert eine psychedelische Substanz alles Schädliche aus diesem Traumata raus. So kannst du dir das vorstellen. Deswegen heißt das Helioskop-Effekt. Und das ist das Hilfreiche. Mit klinischer Anamnese, 3 Coachings vorweg, führen wir die Leute zu ihren Themen, in der Reise dann durch die Themen durch. Wie gesagt, meistens wird viel gelacht, manchmal gibt es auch ein paar Nebenwirkungen, die greifen, aber es wird alles betreut und gesteuert und dann gibt es noch 4 Wochen Integrationsbegleitung mit am Schluss Messung. Persönlichkeit, hat sich was getan, tut sich viel und limitierende Glaubenssätze, hier können wir sogar beweisen, dass die weggehen. Mehr noch, wir werden in diesem Jahr noch 2025 eine Forschungsarbeit mit meinem Unternehmen, das sitzt in Holland, mit der Universität Maastricht machen, wo wir zusätzlich mit einem bildgebenden Verfahren alles das beweisen, was ich gerade eben erklärt habe. Also wir sind in der Forschung tätig, wir machen das alles hochlegal.
Und muss man schon auch erklären, das Thema, ne? Da gehen ja bei vielen die Alarmglocken erstmal an, wenn man das Wort
allein schon... Aber wir sind geschult worden. Für uns sind Drogen Drogen. Aber die gefährlichste Droge, die wir nehmen, ist Alkohol. Ich trinke keinen mehr seit 20 Monaten. Bin völlig abstinent, weil das reines Nervengift ist. Nur es ist gesellschaftlich geduldet.
Ich seit 3 Wochen, also immer im Januar. Ja. Und dann ist es auch die nächsten Monate erstmal immer weniger, was ja echt einen Unterschied macht. Ne? Wenn man keinen Alkohol trinkt, man schläft besser, entspannt sich alles.
Lese das neueste Buch von Bas Kast. Das ist dieser Bestseller-Autor, der auch den Ernährungskompass gelesen hat.
Das habe ich auch gelesen.
Lies mal, was er zu Alkohol sagt. Danach kannst du die Finger davon lassen. Das ist Dreckszeug. Es gibt keinen einzigen Nutzen von Alkohol. Reines Nervengift zerstört dich, macht dich krank, nichts Gutes. Die Pilze dagegen, Respekt, da habe ich heute eine ganz andere Sicht drauf, insbesondere LSD, wo gemerkt, ist eine Substanz, die unglaublich hilfreich ist, aber nichts für den Alltag. Mikrodosing kann man schon mal machen, wenn man vorher schon weiß, wie diese Substanz arbeitet. Man muss sich damit beschäftigen, das ist der Punkt. Und dann begleitet in so einem begleiteten Trip machen. Noch was geht weg, da draußen gibt es in dieser esoterischen Szene so einen Trend Ayahuasca-Retreats. Dann gibt es Gurus, die sich aufspielen jetzt als Psychedelika-Coach. Lass die Finger von denen. Hier gibt es Missbrauch, ist an der Tagesordnung. Du bist hoch beeinflussbar unter so einer Substanz, ohne eine saubere klinische Anamnese. Und damit meine ich nicht einen Anamnesebogen ausfüllen, den sich irgendein Depp anguckt. Ich meine eine klinische Anamnese nach DSGVO-Richtlinien, festgelegt von einem angesehenen Psychiater, der auch noch als Psychiater arbeitet. Das ist ganz wichtig. Freigegeben, vielleicht noch mit einem Gespräch am Schluss, der hebt den Daumen, jetzt kannst du loslegen. Wenn diese Prozesse nicht angeboten werden, bitte lass die Finger davon. Ganz, ganz wichtig.
Scheint sich also auch viel mit dem Thema Gesundheit zu beschäftigen. Ich habe ja gerade diese Netflix-Doku gesehen, Don't Die, Brian Johnson, Longevity. Hast du das dir auch schon mal angesehen? Also das ist natürlich ein Riesentrendthema ja gerade. Longevity, Langlebigkeit und dieser Brian Johnson ist ja so ein Tech-Millionär. Hast du bestimmt schon mal irgendwie mitbekommen, der ja 2 Millionen Dollar im Jahr ausgibt, sich von Ärzten überwachen lässt und begleiten lässt und 45 Pillen morgens zum Frühstück schluckt, um das Altern, diesen Alterungsprozess aufzuhalten. Und und der dokumentiert aber alles auf seiner Website, also alle diese Sachen, die er schluckt und alle die Wirkung. Und in der Doku wird dann aber auch von einigen Ärzten gesagt, also wir haben das überhaupt noch gar nicht erforscht, wie diese Medikamente zusammenwirken. Er ist also sein eigenes Versuchskaninchen. Interessant, aber trotzdem, was wir heute auch mit Technologie natürlich alles rauskriegen und erforschen zum Thema Gesundheit. Da kommt ja nachher auch KI nochmal ins Spiel. Also das ist schon spannend, was man da alles sehen kann.
Ja, und da kann ich auch nur einladen, Leute, die es sich leisten können, kommt mal nach Dubai, schaut euch mal das Medizinsystem hier an. Es war ein paar Tage kühl, ich hatte einen Coach dort, wir haben am Beachclub gearbeitet, an seiner Strategie und Strategiekommunikation. Am nächsten Morgen merke ich, oh, ach, da ist was am Kommen. Ich hatte Unwohlsein, mein Hals kratzte, ich hustete ein bisschen. Da gehst du hier, mein Freund, in der App, dann drückst du auf ein Knöpfchen, bezahlst. 2 Stunden später steht hier jemand in meiner Wohnung und ich kriege eine Nadel hier rein und bin am Tropf und kriege einen Immunbooster. Und am Abend geht es mir wieder super, der Hals kratzt nicht mehr und ich sitze jetzt hier topfit. Ich weiß, dass ich in Deutschland jetzt längst wahrscheinlich auf der Couch liegen würde mit einer Decke und einem Zöpfchen im Hintern und dann irgendwie 6 Tage mit dieser Erkältung rumlaufen müsste. Das ist, hier gibt es sowas einfach nicht. Die Leute können sich hier nicht leisten, weil du hier auch echt was leisten musst in Dubai.
Ja.
Die können sich das leisten, krank zu werden. Da rufst du dir halt einen Arzt nach Hause, der gibt dir einen Immunbooster und dann zack, wärst du nicht krank. Ich habe das meiner Frau erzählt, die sagt, oh, das ist gut, ich habe auch was. Ich rufe mal meine Heilpraktikerin an, die hat gesagt, ja, in 2 Wochen habe ich wieder einen Termin. Mhm. 2 Wochen bis auskuriert. Also, es geht. Ne? Es gibt Ecken in der Welt, wo man die Dinge sehr, sehr vernünftig und mit Blick nach vorne angeht. Und ich versuche meinen Teil zumindest bei der Traumabewältigung, wo ja auch viel Redeangst übrigens herkommt, so bin ich zum Thema gekommen,
ja,
zu lösen. Und deswegen habe ich diese Firma gegründet mit dem Produkt Durchbruch-Coaching.
Verlinken wir in den Shownotes, also schaut euch das gerne mal an. Michael, zum Abschluss vielleicht nochmal der Blick so nach vorne. Was hast du denn noch vor? Du hast ja schon erzählt, du hast echt viele Projekte und auch Unternehmen und ja, Beteiligung. Gibt es noch etwas, worauf du Bock hast, was du vielleicht noch gar nicht angefangen hast?
Ja, fangen wir mal an, warum habe ich dann was vor? Ich habe es mir ein bisschen zu gut gehen lassen. Ne? Ich habe viel erreicht. Ich glaube, ich bin der erste Ansprechpartner für die Medien im Bereich Rhetorik. Habe Bestseller geschrieben, stehe auf Bühnen und rede für viel Geld. Aber ich wurde auch ein bisschen gemütlich, das muss ich schon sagen. Und durch meine Kundschaft habe ich einfach das Glück, auch immer wieder in neue Welten zu gucken. Und ich bin auch unter anderem deswegen in Dubai, um mich wieder stark zu motivieren und auch neu zu finden. Das habe ich mein ganzes Leben lang gemacht, dass ich mich neu erfunden habe. Und ich merke, welche Professionalisierung gerade in dem Bereich der sozialen Netzwerken hier in den Vereinigten Arabischen Emiraten vorangetrieben wird. Digitalisierung generell, künstliche Intelligenz. Unglaublich toll, wie junge Leute hier mit diesen Themen umgehen. Und ich habe hier wieder einfach Motivation und Lust gefunden, auch neue Dinge zu machen. Also mein Social-Media-Kanal, meine Social-Media-Kommunikation verändert sich gerade komplett. Ich wurde hier für teures Geld richtig gut gecoacht von ganz, ganz tollen Menschen. Und die haben meine Kommunikation echt auf links gedreht. Ich freue mich, das auch in meinen Seminaren dann an meine Leute wieder weiterzugeben. Also ich glaube, da gibt es viel mehr zu lachen als in der Vergangenheit, in Zukunft.
Das ist gut.
Da kann man sich Aber es gibt auch ins Gesicht, das kann ich auch sagen. Also Klartextaussagen, wo ich auch weiß, ich werde Gegenwind kriegen, aber dafür machen wir das, weil die Debatte die Grundlage der Freiheit ist. Und dazu braucht es These und Antithese und manche Thesen werde ich dann rausschleudern. Aber versuche es immer mit viel Humor zu machen. Und dahinter werden auch Produkte entstehen. Ich werde einen neuen Markt angreifen, den ich bisher nicht bedient habe. Ich war bisher nur Business to Business, habe nur mit High-Level-Ebene gearbeitet und werde zukünftig auch ein paar Online-Produkte haben für Kunden auf einer Ebene, die jetzt einsteigen ins Berufsleben und einfach Redeangst haben zum Beispiel oder dieses Problem von Kollegen zur Führungskraft zu werden. Wie verändere ich meine Kommunikation?
Das betrifft ja alle eigentlich.
Ja, da wird sehr, sehr viel kommen und es macht gerade wahnsinnig Spaß, diese ganzen Themen aufzuarbeiten und zu targetieren und naja.
Also und das 10. Buch dann auch irgendwann, oder?
Das 10., 11. und 12. ist schon fertig. Hier, ich muss es endlich schreiben und das weiß ich noch nicht, ob ich das nächstes Jahr schaffe. Ich habe es mir dieses Jahr schaffe. Ich habe es mir zumindest fest vorgenommen, dass eines dieses Jahr fertig geschrieben wird, damit später.
Kannst du schon ein bisschen was ankündigen? Worum wird es gehen?
Ja, das eine ist ein Roman, der halb biografisch ist und halb erfunden. An dem schreibe ich schon lange. Und der ist sehr, sehr lustig. Und die Leute werden keine Ahnung haben, was ich echt erlebt habe und was frei erfunden und werden meistens daneben liegen. So arbeite ich mein eigenes Leben auf. So. Das zweite ist ein Rhetorikbuch, das die Rhetorik neu aufstellt mit all meiner Erfahrung, die ich jetzt gemacht habe. Ich bin 52, seit über 30 Jahren im Game Und Rhetorik hat sich verändert, Kommunikation hat sich verändert, Rhetorikausbildung muss sich aus meiner Sicht dramatisch verändern. Und hier werde ich eine schöne Streitschrift in den Markt hauen, auch wieder bereit, mich viel Debatten zu stellen und zu sagen, Freunde, jetzt hört mal auf mit dem Quatsch, wir haben einiges, wir sind ein bisschen weiter, wir können das jetzt anders angreifen. Und das dritte ist das Buch, wo es um Psychedelika geht, wo ich erkläre, was diese Substanzen können, welche Erfahrungen ich gemacht habe und aus meinen eigenen Erfahrungen heraus mit vielen, vielen lustigen Anekdoten, manche sind lustig geschrieben, waren für mich unfassbar schmerzhaft, aber es soll für den Leser und die Leserin sehr, sehr leicht sein. Ich werde keine Namen nennen von Dingen, die mir dort begegnet sind und trotzdem sehr klar benennen, was dort in diesem ganzen Markt los ist und wo die Reise hingehen kann. Wir haben 70% aller Deutschen haben bereits eine 5-tägige andauernde Depression hinter sich. 70% aller erwachsenen Deutschen. Das ist eine fürchterliche Pandemie, die uns hier gerade reinläuft. Ich habe mit meiner Arbeit versehentlich, das war keine Absicht, 4 suizidabel depressive Menschen geheilt, 2 Bulimiekranke geheilt. Wir können das so sagen, weil die haben seitdem kein einziges Problem mehr. Deswegen sind wir da überzeugt, wir haben was gefunden. Die Universität Maastricht sagt, das könnte wahrscheinlich sein. Deswegen wollen wir das jetzt mit Forschungsarbeiten unterstützen. Und da gibt es eine Menge aufzuklären. Da müssen die Leute stark abgeholt werden, weil da noch ganz alte und sehr unkluge Narrative im Kopf laufen. Also Heroin und Kokain ist was ganz anderes wie Pilze, ganz eine andere Baustelle. Und da gibt es viel zu tun und deswegen muss ich auch darüber schreiben.
Na, da sind wir gespannt, was auf uns zukommt. Vielen Dank, dass du heute da warst und uns da mal deine Welt aufgemacht hast, die total spannend und vielseitig ja vor allen Dingen auch ist, aber genauso scheinst du es ja auch zu mögen, immer an vielen Baustellen auch unterwegs zu sein. Dir viel Erfolg, viel Gesundheit und ja, bis zum nächsten Mal.
Die besten Wünsche nach Rostock zurück, bleib auch gesund und toll, dass du diesen Podcast. Ich freue mich sehr. Danke dir auch.
Danke. Schöne Grüße. Ciao. Und damit sind wir schon am Ende der heutigen Episode mit Michael Ehlers. Alle Links zu seiner Website und seinem LinkedIn natürlich in den Shownotes. Schaut da mal vorbei und folgt ihm. Es lohnt sich und neue Bücher gibt es dann ja auch bald. Außerdem würde ich mich freuen, wenn ihr mal auf meiner Website vorbeischaut, gabrielrath.com. Dort könnt ihr mir auch eine Nachricht hinterlassen. Das geht natürlich auch über LinkedIn. Aber mich interessiert tatsächlich, wie euch dieser Podcast gefällt. Wo hört ihr das Ganze? Wen wünscht ihr euch hier auch nochmal? Vielleicht euch selbst? Dann schreibt mir doch mal eine Idee, worüber wir hier mal sprechen sollten. Außerdem könnt ihr mit eurer Company an Bord kommen, hier beim New Work Chat als Sponsor und Werbepartner. Lasst mich gerne wissen, was euch bewegt, was ihr vorhabt, vielleicht passt es und ich schicke euch gerne mal im Gegenzug meinen Podcast Pitch Deck zu. Außerdem können wir uns auf einen Kaffee treffen. Ich bin am 26. März in Hamburg auf der Zukunft Personal und werde dort meine neue Keynote präsentieren. Weltpremiere. Es geht darum, wie wir uns in der Zeit von KI neu erfinden können vor allen Dingen und unsere Geschichte dann auch überzeugend erzählen. Hat also auch viel mit Kommunikation, dem Thema der heutigen Podcast-Folge zu tun. Kommt vorbei, auch das packe ich euch in die Shownotes. Schöne Grüße aus Rostock City, bleibt gesund und bleibt connected.